Hauptsache gesund, erfüllt, leben trotz Leiden und Krankheit. Das war das Thema vom Fokus-Gottesdienst vom vergangenen Sonntag. Hauptsache gesund, das ist doch so eine Floskel, die man so gerne und so schnell einfach dahin sagt und auch gehört bekommt. Geht es wirklich immer um gesund sein und was ist gesund sein? Gibt es da nicht auch viel, was nicht gesund ist, was wir mit in unserem Leben so mittragen? Das muss ja nicht gerade eine offensichtliche Krankheit sein. Das sind Gebrechen, das sind Versehrtheiten, das ist vielleicht ein chronisches Leiden, das ein Mensch damit muss leben muss. Hauptsache gesund, zu diesem Thema haben wir Oliver Merz bei uns gehabt. Und er kann aus dem eigenen Leben, aus der eigenen Erfahrung erzählen, was das heisst, mit einer Krankheit zu leben. Mit einer Krankheit, die nicht heilbar ist. Mit einer Krankheit, wo man eingeschränkt ist damit. Als junger Mann ist bei ihm MS diagnostiziert worden. Er hat in verschiedenen Abständen stärkere und weniger starke Schübe erlebt von dieser Muskelerkrankung. Er hat Einschränkungen im eigenen Leben, im eigenen Arbeiten, in der eigenen Lebensgestaltung müssen erleben. Und hat das auch heute als über 50-jähriger Mann. Er musste damit fertig werden, dass er das mit dem Sport machen nicht so ausüben kann, wie er gerne will, weil die Schwäche da ist. Und auch wenn seine Frau sich kennengelernt und verliebt haben, haben sie müssen hören, dass die Ehe von vornherein zum Scheitern verurteilt ist mit einem kranken Mann. Sie haben 3 gesunde Töchter und sind ein glückliches Paar. Als Theologe hat er immer wieder müssen erleben, dass er als in Frage gestellt worden ist als Pfarrperson, ob das geht, einen kranken Pfarrer, einen MS-kranken Pfarrer zu haben, wenn er plötzlich ausfällt für eine Beerdigung oder was auch immer. Der Oliver Merz ist unterwegs mit vielen Hochs und vielen Tiefs und er kann das Leben mit einer Krankheit in sein Leben inkludieren. Inklusion ist zu seinem Thema geworden. Inklusion, das mit einbeziehen, was einem so als Mensch mit einer Einschränkung eben bedeutet. Und er hat auch ein Institut gegründet, das sich mit diesem Thema befasst, wo Menschen auch ausrüstet und stärkt, wenn es darum geht, mit einer Krankheit unterwegs zu sein. Und er findet in der Bibel und im Glauben immer wieder den Halt, den er braucht, zum Weitergehen, um sich angenommen zu fühlen. Und gerade in der Bibel treffen wir ja unzählige Heilungsgeschichten an. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier bei diesen Heilungsgeschichten, wenn wir die so lesen, nicht von falschen, in Anführungszeichen, Bildern dann ausgehen. Es geht nicht darum, dass ein Mensch hundertprozentig gesund wird, sondern es geht immer darum, dass mehr passiert als einfach die körperliche Gesundheit. Dass mehr passiert als einfach das unversehrte Weiterleben, sondern bei einer Heilung ist oft das Umfeld auch mit einbezogen. Ist ein Ja sagen können zu dem, was man mitnimmt. Leider haben viele AuslegerInnen und auch so allgemeine Glaubensverständnis oft zu ganz schweren Vorstellungen geführt, wo Menschen das Leben nur noch komplizierter gemacht haben. Das falsche Beten, das falsche Glauben sind da nur 2 Stichwörter. In meinem Input schaue ich zuallererst auf Heilungsgeschichte im 1. Testament und gehe dann ins 2. Testament mit ein paar Gedanken zu einem Text aus der Apostelgeschichte. Der Prophet Elias trifft, der Prophet Elisa trifft eine verzweifelte Witwe. Ihr Sohn liegt tot im Bett. Sie setzt ihre ganze Hoffnung auf den Gottesmann. Der geht hin und legt sich auf das Kind, setzt sein Maul auf das vom Kind, legt seine Augen auf die vom Kind, legt seine Hand auf die vom Kind legen. Die müssen sich vorstellen, er liegt mit seinem ganzen Körper auf das kranke Kind. Und dort mit seinem ganzen Körper dem Kind das Leben wieder schenken. Mit seinem pulsierenden Körper tut er den vom Kind wieder in Gang bringen, sozusagen. Heute braucht es Defibrillatoren für das. Und für die Frau wird das Wunder ebenso lebensrettend. Als Witwe hat sie kaum Chancen zu überleben. Und im Glauben an Gott, der Ewig, wird sie auch später in der Geschichte eine wichtige Zeugin. Im Zweiten Testament, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, der blinde Bartimäus hockt am Strassenrand und macht laut riefend auf sich aufmerksam. Er hört Jesus kommen und Jesus knäunelt auf den Boden, spuckt in den Sand, macht mit den Fingern eine Salbe und schmiert sie dem Blinden auf die Augen. Ab sofort kann er die Welt wieder sehen, mit den eigenen Augen und so wie sie ist. Sein Vertrauen hat ihn gesund gemacht. Oder es ist die kanaanische Frau, die an Blutfluss leidet. Sie sucht Jesus, bis sie ihn im fremden Tyrus und Sidon findet. Oder weil sein Sohn krank ist, geht der römische Hauptmann zu dem Jesus und bittet um Heilung. Und es sind alles Menschen, die auf dem Weg mit Hoffnung auf Heilung sind, für sich oder für ihre Kinder. Und so wie sie hier beschrieben werden, viele sind laut, aktiv, manchmal auch richtig penetrant. Sie bitten um Vergebung, um Hilfe für ihren Unglauben. Und die sind uns bekannt, die Geschichten, und man erzählt sie einander. Und dann gibt es eben noch die, die in der Apostelgeschichte steht, wo so als erste Handlungsgeschichte erzählt wird. Das Pfingstgeschehen ist gerade allen noch präsent, von den Aposteln und den Menschen dort. Sie leben wie in eine neue Zeit hinein. Und vieles passiert den Aposteln zum ersten Mal allein, ohne Jesus zur Seite. Ich lese aus Kapitel 3, die ersten 10 Verse. Petrus und Johannes stiegen zur Zeit des Gebets der 9. Stunde zum Heiligtum hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, gelähmt von Mutterleib an. Den setzte man täglich an die Tür des Heiligtums, genannt die Schöne, um Gaben von denen zu erbitten, die ins Heiligtum hineingehen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie ins Heiligtum hineingehen wollten, verlangte er von ihnen eine Gabe. Petrus blickte ihn an, zusammen mit Johannes, und sagte: Sieh uns an. Da gab er auf sie Acht in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Petrus sagte: Gold und Silber besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu aus Nazareth des Gesalbten, steh auf und geh. Da ergriff er ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel gefestigt, so dass er aufsprang, stand und gehen konnte. Und er ging mit ihnen ins Heiligtum, lief umher, hüpfte herum und lobte Gott. Da sah das ganze Volk, wie er gehen konnte, und Gott lobte. Sie erkannten ihn, dass er es war, der an dem schönen Tor des Heiligtums gesessen hatte, um Gaben zu bekommen. Sie staunten sehr und waren ganz fassungslos darüber, was mit ihm geschehen war. Soweit der Text. Und wir vernehmen, dass da ein Mann gebracht wird, gelähmt von Geburt an. Und es tönt, das Ganze sei schon fast wie ein Ritual. Und es gehört wie ins Bild, hier vor dem Tempel bei der schönen Pforte. Und hier automatisiert streckt der Mann seine Hand hin. Die Bitte um Almosen muss er wahrscheinlich gar nicht aussprechen. Die Geste ist eindeutig. Die, die vorbeigehen, sind darauf erzogen, zu geben. Und der Gelähmte wartet, auch jetzt, wo der Petrus und der Johannes zum Gebet hier ankommen. Ob er etwas erwartet? Ja klar, so wie es sich gehört, eben ein paar Almosen, das Übliche halt. Aber mehr irgendwie nicht. So wie uns der Mann vorgestellt wird, zeigt er jetzt keine Haltung vom Erwarten, vom verändern wollen von seiner Situation. Wir hören von ihm kein Bitt, kein Fleh, wie in den anderen Heilungsgeschichten. Und es dünkt ihm, dass er sein Schicksal jetzt einfach so hinnimmt. Oder ist er einfach resigniert? Vielleicht ist er bequem geworden. Es funktioniert ja alles, er ist der Krüppel, mit der Almosen kommt er gerade so über die Runde. Die ganze Szene spielt sich vor dem Tempel ab. Zweimal wird von der schönen Pforte geredet. Bei der schönen Pforte sitzt er, als ob vor dem prächtigen Hintergrund seine Armseligkeit noch stärker wird. Und es hat ihm gepasst, wenn ihm der Apostel auch Geld gegeben hätte. Dann wäre alles so weitergegangen, wie es eben ist. Als wäre das alles, dunkt es ihm, als hätte nicht auch seine Lebensgestaltung nicht noch Luft nach oben. Und nach oben schaut er jetzt, vielleicht zum ersten Mal seit einer Ewigkeit, tatsächlich wieder. Sieh uns an, das hat der Petrus aufgefordert. Schau mal weg von dir und deinem Sitz da unten. Und schau rauf, schau zu uns in die Augen. Und wenn sich in dieser Geschichte ein Wunder anbahnt, ist es vielleicht in dem Moment, in dem der Mann seinen Blick nach oben richtet und in die Augen schaut und sich in die Augen schauen lässt. Nicht auf seine Behinderung, nicht auf seine bettelnde Hand, nicht auf seine mitleiderregende Miene. Und durch den Blick des Apostels bekommt der Mensch ein Gesicht, ein Ich. Ich kann mir vorstellen, dass er seinen Ausdruck verändert. Dass er sich anfängt zu öffnen. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Leuchte über sein Gesicht huscht. Was ihm jetzt der Apostel gegeben, ist nicht etwas, was sie besitzen und locker so ein bisschen davon abgeben können, weil Almosen geben kann jeder. Der Besitz, das schlechte Gewissen oder damit beruhigen. Und um das geht es ja in Petrus eben nicht. Er teilt, was er hat. Er teilt, was bei ihm ist, was ihn ausmacht. Und bei ihm ist das der Glaube, es ist das Vertrauen, das erfahrene Ja von Jesus. Und in dieser Verbundenheit lenkt er ihm, streckt er ihm die Hand entgegen und lässt ihn aufstehen. Auf seine eigenen Füße stehen. Und Füße ist auf Griechisch das gleiche Wort wie Basis. Und wir stellen uns vor, der Mann hat eine Basis wieder bekommen, wo er draufstehen kann. Für sein Leben hat er wieder einen Grund unter den Füßen. Und so steht er hier, wahrscheinlich noch ein bisschen wackelig, weil das mit dem Training und der Muskelstärke kommt noch, das braucht noch gewisse Fleiss und Disziplin. Aber jetzt jubelt er und es heisst, er hüpft sogar und ist erfüllt von Dankbarkeit. Und Gott kommt bei ihm jetzt ins Spiel und ist jetzt in seinen Gedanken. Er ist bis heute wie nicht auf die Idee gekommen, mehr als der Krüppel zu sein, mehr aus seinem Leben zu machen. Und so bekommt auch die Geschichte mit uns etwas zu tun. Denn wie oft sitzen auch wir hier vor irgendeiner schönen Pforte, alles ist gebützelt. Aber wir sitzen hier mit unserem Unheilen, mit unserem Schmerz, mit diesen Schatten auf der Seele, mit unseren Einschränkungen und schauen auf den Boden, hoffend auf die üblichen Mitleidsbekundungen aus dem Umfeld. So kommen wir auch über die Runde. Und merken gar nicht, dass wir uns schon lange nicht mehr als das mit zutrauen. In der Geschichte holt der Apostel den Mann aus seiner Versenkung mit Blick. Sie stellen sozusagen die Vertikalen in seiner Wahrnehmung wieder hin. Vom Boden zum Himmel. Vom eigenen Armseligen zum Göttlichen. Vom Ich zum Wesen und Sein von Jesus. Und ich höre die Frage aus dieser Erzählung, die uns gestellt ist. Wo haben wir, wo habe ich es schon erlebt, dass ein Mensch mich aufrichtet, wenn mir alles auf den Boden drückt. Gibt es das, dass mir der aufrechte Gang wie abhanden gekommen ist, dass ich keine Festigkeit in meinen Gliedern mehr hatte und jemand ist gekommen und hat mir die Vertikale, der Himmel, die göttliche Kraft wieder eröffnet, der Name von Jesus wieder nachgelegt. Im Text wird zweimal die schönen Pforten erwähnt, wie schon gesagt. Beim ersten Mal im Kontrast zu dem Gelähmten, beim zweiten Mal am Schluss, wo die Menschen ringsum ihren Augen kaum trauen, wo sich der Gelähmte frei bewegend und dankend allen zeigt. Der Begriff schöne Pforte findet man eigentlich nur an dieser Stelle. Weder in allgemeinen Beschreibungen vom Tempel, noch in jüdischen Auslegungen oder so. Es scheint, dass sich der Lukas so einem literarischen Kniff bedient hat und uns Leserinnen und Zuhörer ein Symbol gegeben hat und die Frage mitgegeben, wo sind all die schönen Pforten, die dir Menschen aufschliessen, als die Ort, wo du deiner Dankbarkeit Raum und Gestalt kannst geben. Wo du den Anfang vom Ende von einer schweren, kräfteraubenden, aufzehrenden Zeit kannst erfahren. Vielleicht ist der Ort ja bei dir daheim. Und hoffentlich ist er auch ab und zu hier in unserer Kapelle, in der Gemeinde, im Hauskreis. Aber, und das ist noch die Pointe von dieser Geschichte heute, der Ort, hier, wo das alles geschieht, ist vor dem Tempel, ist draußen, ist dort, was alle Leute mitbekommen. Hier passiert ein Gottesdienst im wahrsten Sinn, vor der Tür. Nicht umgeben von dem Heiligtum, sondern von Männern und Frauen, die staunen, die ebenso bewegt worden sind, die gerührt sind, fassungslos sogar, wie es im Text heisst. Und ehrlich, was braucht es mehr, als die Leute vor der Tür an dem teilhaben, was einem geschieht. Was einem geschieht mit Gottes Kraft und in Jesu Namen. Amen. Und Gottes segnende Kraft soll euer Leben durchatmen und bewahren, was zählt. Und Gottes segnende Gegenwart soll euer Leben erhalten und vergeben, versöhnen und heilen, was verbrochen ist. Und Gottes segnende Liebe darf euer Leben erneuern und aufblühen lassen, was in euch liegt. So segnet euch Gott die eine in Ewigkeit, Vater, Sohn und Heilige Geist, Kraft. Amen.